Corona, Corona, Corona. Alle reden nur noch über dieses bekackte Coronavirus und kaufen die Supermarktregale leer, damit sie auch Jahr genug Nudeln und Kackpappe für die nächsten 20 Jahre in ihrem Keller haben. Tja, und jetzt habt ihr alle genug Zeit, um euch Sachen anzuhören, für die ihr euch sonst niemals Zeit genommen hättet, wie zum Beispiel Folge 2 vom Staubzauber-Podcast. Heute zu Gast ein gewisser Christian Manske, hat offensichtlich zu viel Freizeit, spielt Schlagzeug in mehreren Bands und führt eine Jugendorganisation oder sowas. Hört euch den Quatsch doch selber an.
Hartelijk welkom, sagt der holländische Gastarbeiter, wenn er seine Freunde begrüßt. Herzlich willkommen beim Staubsauger-Podcast Folge 2 von 999, das ist die Maßgabe, es müssen mal 999 Folgen sein. Bei mir zu Gast in meinem lauschigen kleinen Aufnahmezimmer ist der, ja, ich will ja nicht so mit Superlativen übertreiben, aber er ist der mit Abstand bärtigste Mann, den ich kenne. Es ist ein Elefant im Raum, das ist nicht Chris Crusoe, sondern die Tatsache, dass er sich offensichtlich Barthaare hat implantieren lassen. Darüber werden wir zu reden haben. Herzlich willkommen, Chris.
Guten Abend, vielen Dank.
Du darfst nicht guten Abend sagen, weil es gibt auch Leute, die hören das morgens. Das verwirrt die dann immer. Und dann
Mahlzeit. Ja.
Morgen.
Mahlzeit kann man, glaube ich, immer sagen. Ne?
Mahlzeit kann man immer sagen. So, der Einstieg ist gemacht. Ist ja immer so ein bisschen unangenehm. So wie mit seinen Eltern in die Sauna gehen. Ne? Das legt sich so mit der Zeit. Der Christian und ich, wir kennen uns seit 20 Jahren so mittlerweile schon. Wie lange gibt es die Turbo-Jugend, Opladen?
Oh, das ist nicht so lange, aber sagen wir mal, ich denke mal so die Jahrtausendwende plus minus. Also die.
Du weißt schon, dass wir das Jahr 2020 haben.
Auf eurem Kalender vielleicht, ihr Sterblichen. Ja, so 15 auf jeden Fall, denke ich.
Ja, also auf jeden Fall, so haben wir uns kennengelernt. Unser gemeinsamer Freund Martin. Herzliche ja. Grüße, nicht mehr in die Schweiz, sondern jetzt nach, wo ist er hingezogen?
Fürth.
Fürth.
Ich glaube.
Fürth.
Fürth.
Fürth. In Süddeutschland auf jeden Fall, bei Nürnberg residiert er jetzt. Und er hielt es damals für eine super Idee, mich zu überreden, in die Turbo-Jugend einzutreten. Er musste mir aber erstmal erklären, was das ist, denn ich hatte davon keine Ahnung. Und circa 3 Wochen später hatte ich so eine Kutte und kannte dich und Gaga Boy habe ich auch da kennengelernt. So lernte ich Herrn Christian, dürfen wir deinen vollen Namen nennen oder bleiben wir beim Synonym Chris Crusoe?
Mein Name ist Christian Manske und ich rede.
Hallo, Christian. Ja, der Chris spielt neben der Tatsache, dass er geistiger Führer der Turbo-Jugend Opladen ist, noch in 4 Bands gleichzeitig Schlagzeug. Ist das richtig?
Ja.
Wow. Wenn man schon in 3 Bands Schlagzeug spielt, was muss passieren, damit, wenn einer kommt und sagt, ey Chris, wir haben eine super Band, wir suchen einen Schlagzeuger, dass man da nochmal Ja sagt?
Ich war gerade dabei, Bands zu reduzieren. Also in der anstrengenderen Phase waren es 3. Und es ist natürlich immer schwer, Nein zu sagen, wenn man Bock hat und dann so vernünftig zu sein und sagen so, naja, ich brauche auch noch einen Tag für die Gartenarbeit oder was man so tut.
Was Menschen so machen, ne?
Genau. Und dann waren es mal nur noch 2 und dann kam dieses äußerst lukrative Angebot, in einer Coverband einzusteigen.
Nein, du machst Covermusik?
Früher dachte ich ja immer, in dem Moment, wo man anfängt, in Coverbands zu spielen, ist man kreativ am Ende, weil man endet dann auf diesen Stadtfesten und macht halt Country Roads, bis die Ohren bluten.
Ja, auch in meinem Ansehen bist du gerade stark gesunken, muss ich sagen.
Ich dachte, das wäre dir klar.
Ach so, wir reden von der Band, in der ich zufällig auch aktiv bin. Dann ist das ja keine klassische Coverband.
Ganz was anderes. Das war die eine, da hatte ich halt Lust drauf. Da haben wir natürlich jetzt auch, also das ist natürlich bei allen Bands so, dass man unterschiedliche Pensums an Proben hat.
Pensatae.
Penisse, nee,
anders. Ja, ich glaube, wir haben alle, also unterschiedliche Arten von
wie oft man
Aufwand.
Probt, meine ich, genau.
Genau.
Und das, was jetzt gerade als Viertes dazugekommen ist, sehe ich eher als Projektarbeit. Da wurde ich gebeten von einem gemeinsamen Bekannten, ihn bei der Aufnahme.
Stimmt, es sind eigentlich 5 Bands, in denen der Chris Schlagzeug spielt. Eins davon nennt er ein Projekt, aber das ist eine vollwertige Band. Sie besteht aus mehreren Musikern und ihr trefft euch regelmäßig und probt.
Ich war bei 4, aber vielleicht übersehe ich auch was.
Jetzt gibt es vielleicht ja auch Leute, die diesen Podcast hören und die nicht in mehreren Bands Schlagzeug spielen. Wie viel Aufwand ist das?
Ich kenne eigentlich keine Leute, die nicht in mehreren Bands Schlagzeug spielen.
Ach so.
Ich dachte, das ist bei jedem Menschen so.
Nee, stimmt. Muss mal wieder meinen Vater anrufen. Ich glaube, der spielt auch in mehreren Bands Schlagzeug.
Ja, du ja auch, nehme ich an, oder nicht?
Ja, natürlich.
Wie jeder normale, anständige Mensch.
Aber ich mache ja hauptsächlich Cloud-Rap und hier beim Wengabus war ich dabei.
Heißt
das war jetzt keine klassische Bandarbeit.
Sagt man nicht eher samplen als Clown beim Rap?
Ah, das war ein geschriebener Wortwitz im Podcast versucht, das musste schief gehen.
Ich tanze das nachher nochmal vor. Für Sie zu Hause an den Endgeräten.
Da gibt es auch einen schönen Perscheid-Comic, wo jemand in einem Spielzeugwarenladen neben einem Stoffclown steht und dann kommt ein Ladendetektiv und sagt, na, habe ich Sie beim Clown erwischt? Jetzt erklären wir schon wieder gemalte und geschriebene Witze.
Erlebe ich aber auf der Arbeit tatsächlich auch schon mal, dass wir Kunden haben, Geschäftspartner, da wird oft telefoniert und dass man sich manchmal vorstellt, vielleicht zeigt man es einfach in den Hörer, weil manche kapieren es einfach nicht. Aber Das ist nochmal ein anderes Theaterstück.
Wir sind mit Videotelefonie noch nicht da, wo wir hin möchten. Ne?
Wie war denn die Frage nochmal?
Die eigentliche Frage lautete, warum spielt man in so vielen Bands gleichzeitig? Was geben dir die anderen drei Bands nicht, dass du noch eine vierte brauchtest? Wie viel Arbeit ist das eigentlich, in einer Band Schlagzeug zu spielen? Und was sind das überhaupt alles für Bands? Und warum stelle ich 5 Fragen auf einmal, wo du doch immer nur eine beantworten kannst?
Die Antwort ist ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Einhörner.
Das Wetter. Also grundsätzlich habe ich...
Schon wieder das Mikrokabel kaputt?
Nicht so viele Gedanken darüber gemacht bisher. Also tatsächlich sind die musikalische Ausrichtungen der Kapellen, in denen ich das Privileg habe, trommeln zu dürfen, sehr unterschiedlich. Also das ist nicht dreimal dasselbe. Das eine ist eher so independent, möchte ich sagen. Das andere ist eher...
Du darfst doch ruhig mal Namen nennen. Was wäre denn die Independent
Band?
Die
Independent Band heißt Bail, B-A-I-L.
Okay.
Das ist, wie sagt man, alternative-lastig. Von laut bis leise. Dann gibt es eine Rockband, ganz klassischer Heavy Rock, möchte ich sagen. Das ist Ripcorn. Die unterscheiden sich auch schon total grundsätzlich von der musikalischen Ausrichtung. Die dritte Band ist die Coverband, in der du auch aktiv bist.
Ich hörte davon. Wie heißt die nochmal gleich?
Die heißt Kawasaki.
Oh, fantastischer Name. Wer denkt sich sowas aus?
Ist jetzt auch wieder was man am Mikro unglaublich gut aufmalen kann. Es schreibt sich natürlich nicht wie die ähnlich klingende Treckermarke.
Ja, selbstverständlich, sondern eher wie das Schallplattencover und mit einem japanischen Reisschnaps hinten dran.
Herzlich willkommen bei Wortwitze am Mikro.
Ach, eine schöne Podcast-Idee eigentlich, ne? Das schreiben wir mal auf zu den anderen. Der Chris ist hier mit einem DIN A4-Zettel voll fantastischer Ideen.
So, hören Sie mal, genau. Ich schreibe jetzt mal einen Witz auf.
Herrlich. Ja, also wann immer dem Chris verrückte Sachen einfallen, schreibt er das, wo schreibst du das rein, in dein Telefon? Ich schreibe meine Sachen ja mittlerweile in mein Telefon.
Ich mache ja nur noch Schreibgeräusche und nehme die dann mit dem Mikro auf.
Ach so, ja. Früher hatte man immer so ein kleines rotes Büchlein und einen Bleistift in der Hosentasche und mittlerweile hat man ja so ein Smartphone. Das kann ja neben YouTube-Videos abspielen und Fotos machen und Katzenklavier spielen, sogar auch manche Dinge, die tatsächlich mal den Alltag erleichtern. Apropos, das Katzenklavier musst du uns gleich bitte mal kurz vorspielen. Das ist also,
gerne, ja.
Der Chris spielt nicht nur hervorragend Schlagzeug, sondern ich kenne auch niemanden, der das Katzenklavier so beherrscht, wie er es tut. Er ist ein Meister seines Faches. Aber dazu später mehr.
Also in der Tat habe ich kein rotes Notizbüchlein immer bei mir, schreibe mir aber auch gar nicht so viele Dinge auf. Was ich so als Tagebuch-Erinnerungsfunktion benutze, wird zum Teil tatsächlich auch von den sozialen Medien abgedeckt. Also zum Beispiel Fotoauswahl oder Links, die werden dann bei den gängigen Portalen geteilt oder veröffentlicht. Und also Facebook benutze ich zum Beispiel außer für diese ganzen musikalischen Sachen hauptsächlich dafür, Katzenbilder zu teilen.
Ja.
Und wenn ich da was suche, gucke ich halt auch da nach. Das heißt, ich belaste gar nicht meinen Speicher damit.
Man muss aber schon wissen, wo man es gepostet hat und auch am besten so ein bisschen wann. Ne? Die Suchfunktion bei Facebook ist schon besser geworden. Aber trotzdem, man muss sich da ein bisschen bei konzentrieren. Generell teilt man einfach viel zu viel, habe ich das Gefühl.
Es soll ja auch die anderen erheitern. Also ich werde, folge einigen Leuten, die, egal was die posten, mich immer damit erheitern. Und ich versuche einfach ein bisschen was zurückzugeben auch.
Ja, ja, ja. Wir sind aber abgeschwiffen, denn du hast eine Band noch nicht erwähnt. Und das ist die lauteste und krachigste, soweit ich mich entsinnen kann, ne?
Ach so, ja. Sirens of Crisis ist eine weitere Band, in der ich aktiv bin, / war. Wir sind jetzt gerade damit fertig, unsere neue Kassette herauszubringen.
Nein, eine Kassette?
Eine Hörmusikkassette.
Wer kann denn sowas heute noch abspielen? Also ich habe ein Abspielgerät dafür, aber wie viele gibt's noch?
Abspielgeräte auf der Welt?
Also, nein, das wäre jetzt nicht die Frage, aber wie viele Leute haben denn schon gesagt, ich würde das Ding gerne kaufen, aber ich habe nichts, womit ich das abspielen kann?
Also es gibt natürlich auch einen Download-Code dazu, selbstverständlich. Ich glaube auch, viele Leute stellen sich sowas einfach ins Regal. Ich glaube, viele Leute, die einen Schallplattenspieler haben und Vinyl jagen und sammeln, hören die auch nicht jeden Tag, sondern hören sich das dann eher digital an und die Platten stehen dann im Schrank, ähnlich wie das wahrscheinlich Kassetten tun werden. Aber ich kenne in der Tat auch noch eine Handvoll Leute, die so ein altes Tape-Deck noch irgendwo stehen haben oder auch alte Walkman benutzen. Ich habe mir mal eine Zeit lang das auch zur Aufgabe gemacht, als ultra kreatives Geburtstagsgeschenk noch richtige alte Mixtapes anzufertigen und habe irgendwo mal so einen Karton No-Name Walkman für 10 Euro das Stück mit Batterien erstanden und verschenke das dann so als Bündel.
War das aber eine nette Idee.
Dann kann ich dann natürlich jetzt unsere eigene Kassette noch beitun, ganz uneigennützig.
Chris weiß, wie man Frauenherzen zum Schmelzen bringt. Ich habe dir nicht nur ein Mixtape gemacht, sondern die schenke dir auch noch
das Abspielgerät dazu.
Und diese Batterien. Sehr schön. Also wenn die Corona-Krise uns alle ans Zuhause fesselt, dann habe ich auf jeden Fall auch schön was zu tun. Ich habe da drüben nämlich auch noch eine Kiste mit 30, 40 alten Kassetten stehen. Teilweise auch so mit so selbst angefertigten Audioaufnahmen. Ich hatte mal so ein Aufnahmegerät für die Hosentasche, aber nicht mit diesen Mini-Kassetten, sondern mit ganz normalen Audiokassetten, die kamen da rein. Und das habe ich so Mitte der 90er bis in die frühen 2000er relativ viel mit mir rumgeschleppt und krudes Zeug damit aufgenommen, wann immer ich irgendwo war, irgendwelche Freestyle-Sessions in komischen Kellern und so.
Freestyle-Sessions von was?
Von Gesang, Hip-Hop-Musik? Haben.
Ah, okay.
Also ich habe ja früher auch mal Hip-Hop und Rap gemacht mit der legendären G-Farm und dann saß man dann in irgendeinem Keller und hat zu irgendwelchen geklauten Beats Sachen in ein Mikrofon genuschelt. Und ja, sowas halt zum Beispiel.
Was heute wahrscheinlich auch viele mit ihrem Telefon machen.
Ja, also wir hatten damals einen Standard, wo heute viele Rapper sind. Das Problem ist, die meinen das ja heute ernst. Wir haben das damals ironisch gemacht. Wir haben immer so gesprochen, als wenn wir gerade aus der Bronx kommen würden und gerade erst Deutsch gelernt hätten. Und das fanden das witzig. Und heute verkauft man damit Millionen Platten und heißt Kapital Bra. Ja.
Ich bin ein bisschen raus, was so aktuelle Sprechgesangkünstler angeht.
Also im Prinzip geht es, glaube ich, immer noch darum, die Mutter des anderen zu beleidigen, möglichst krass zu sein, Drogenkonsum zu verherrlichen und zu erzählen, wie man Weibern K.O.-Tropfen in die Drinks mischt, um sie dann auf der Rückbank vom AMG zu verräumen. Das ist quasi das.
Aber wie das früher bei Grandmaster Flash war, dass sich am Ende die Zeilen irgendwie reimen, macht man gar nicht mehr so viel.
Ist, glaube ich, nicht mehr so wichtig. Das macht auch Autotune mittlerweile.
Ah ja, schön.
Autotune vervollständigt auch Sätze.
Autotext.
Also ich habe heute gehört, dass dieser Flair, da gab es ein schönes Video davon, wie er von Berliner Polizisten angehalten wurde und die immer du Schwanz nannte. Kennst du, hast du das gesehen? Nein, also er war offensichtlich sehr unzufrieden damit, gerade angehalten zu werden und hat das kundgetan. Ich hätte gerne mal gesehen, wie Polizisten in anderen Ländern das geregelt hätten. Du Schwanz, du Schwanz. Dann gab es jetzt gerade den Hashtag UnhateWomen, wo es auch darum ging, dass gerade in deutschen Rap, in den Texten, doch sehr viel Gewalt gegen Frauen propagiert wird und so. Und da gab es irgendwie eine Frau, die sich damit Flair angelegt hat und seine Reaktion war, ein Kopfgeld auf die auszusetzen und zu sagen, ich biete demjenigen 2000 Euro, der mir die Schlampe bringt.
Ach.
Ja, sowas geht in Deutschland heutzutage offensichtlich und es sorgt dafür, dass ein paar hunderttausend Kiddies bei Instagram und YouTube deine Sachen feiern und sagen, ja, der ist mal richtig fit, der Junge.
Also ich verfolge das ja nicht, ich kriege davon auch wenig mit. Das finde ich natürlich dann auch nicht so witzig. Ich war bisher davon ausgegangen, dass viel von diesem Stil und dieses sich bekämpfen, betteln und so weiter, dass das auch eher auf so einer übergeordneten Ebene stattfindet. Also, dass es gar nicht darum geht, tatsächlich sich ehrlich zu erschießen oder mit der Mutter von jemand anderem zu schlafen. Davon ausgehend, dass viele von diesen Rappern ja auch ähnlich alt sind. Also, ich will das jetzt nicht zu Ende denken, aber zu spät. Also, das ist schon passiert.
Diese Müttergeschichte. Also, ja, eigentlich ja. Sind die alle Brüder und deren Stammbaum ist ein Kreis, möchtest du sagen.
Eifelblut.
Eifelblut. Sehr schön.
Ja, aber wenn es dann so weit geht, dass die Leute sich natürlich dann tatsächlich ums Eck bringen wollen oder Kopfgelder ausgesetzt werden, dann ist es natürlich nicht mehr Kunst, sondern dann ist es Quatsch.
Naja, das erzählte letztens auch nochmal irgendwer in irgendeinem Podcast, dass Sido war das, stimmt. Sido war bei Markus Kafka zu Gast. Er sagte, das funktioniert halt nur, diese ganze Geschichte, was zum Beispiel mit einem Bushido war, dass er von diesem Clan da erpresst wurde und so. Ne? Das kannst du halt nur mit Leuten machen, die mehr oder weniger so aus der Gosse kommen und diesen Ehrenkodex verfolgen. Ich sagte, wenn man das mit einer Helene Fischer machen würde, die würde einfach zu den Bullen gehen und das Spiel wäre aus. So, ne? Aber ein Bushido sagt dann eben, ich darf nicht zu den Bullen gehen, ich muss das auf meine Art und Weise regeln. Ja, und dann lutscht er halt den Schwanz von irgendeinem Typen. So, das
hat er gemacht?
Nein, hat er nicht gemacht.
Ich aber weiß es doch nicht.
Offensichtlich musste er Sachen tun und ganz viel, schön viel Geld abgeben dafür, dass man dann irgendwie ihn nicht verhauen hat oder so. Keine Ahnung.
Ich finde, das ist ja kein schöner Mann, Herr Bushido.
Nö, meins wäre es jetzt auch nicht, aber ich stehe halt auch prinzipiell nicht so auf Typen. Deswegen ist das vielleicht jetzt nicht maßgeblich, was ich finde. Aber sagen wir mal, wenn er eine Frau wäre, nee, auch nicht. Wahrscheinlich. Der Bart würde mich stören.
Aber ich glaube, Helene Fischer ist auch nicht meine Sorte Kerl irgendwie.
Nee, also definitiv. Da riecht sich bei mir auch nichts. Wie kommen wir jetzt da drauf? Keine Ahnung.
Wegen der Kunst.
Ach ja, wegen der Kunst.
Früher war alles besser, besonders der Rap.
Ja, vor allen Dingen der. Also jetzt mal, also ich bin halt wirklich nicht mehr up to date so, ne? Aber ein Samy Deluxe und ein Dendemann sind halt ganz, ganz großes Kino und wissen irgendwie ganz toll mit Worten umzugeben und sind clever und witzig und.
Aber da gibt es ja auch neue Künstler, die jetzt auch so gerade in diesen Bereich vordringen. Also früher war das ja alles noch etwas strenger getrennt, ob man jetzt Gitarrenmusik hörte oder Techno gab es in den 90ern, das sagt man ja auch nicht mehr. Weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Und mittlerweile gibt es ja, letztes Jahr waren wir beim Ruhrpott-Rodeo, da treten dann auch Künstler auf, die eher rappen als singen und wo auch nicht der Gitarrist noch so der Held ist, sondern da ist dann halt der mit den Turntables oder der mit der Maschine, der die Beats macht, so der Coole. Und ich glaube, das mischt sich mehr und das löst sich auch so ein bisschen ab. Ich glaube, diese ganze Gitarrenmusik hat im Moment bei den Kids einen schweren Stand.
Ja, überhaupt früher war man eher so einer Gruppe zugehörig. Ne? Du warst entweder ein Punker oder ein Popper oder ein Hip-Hopper oder ein Skater oder sonst irgendwas. Und heute ist, glaube ich, einfach so egal, was man ist. Also man muss sich nicht mehr irgendwie besonders kleiden, um irgendwo dazuzugehören oder so. Eigentlich ist das gut, ne? Wenn es sich so ein bisschen auflöst. Klar gehen also Subkulturen ein bisschen verloren, aber
ich glaube, die Sache, dass man sich mit irgendwas identifiziert oder selber irgendwie sich eine Form geben will oder sich ausprobiert, wird dadurch halt schwieriger, wenn alle immer alles sind. Andererseits ist es natürlich, ja. Es gibt ja keinen Grund, sich da irgendwie einer Sache zuzuschreiben und dann nichts anderes mehr zu dürfen. Also gerade bei den, weiß ich nicht, so Punkern oder Rockabilly-Leuten habe ich das oft beobachtet, dass die sehr in ihrer eigenen Blase auch gefangen sind und da gibt es halt nichts anderes. Und das geht von Kleidung bis zu der Musik, die man hört.
Ja, nicht nur musst du dich heute nicht mehr für eine Musikrichtung entscheiden, du darfst ja heute sogar Mann oder Frau sein oder beides, wenn dir danach ist. Also ich meine, es hat sich ja doch vieles, vieles aufgelöst und alles wird nicht mehr so streng genommen.
Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es dann für junge Leute, die so in der Selbstfindung sind, auch schwieriger ist, vielleicht so eine Identität zu bilden, weil man, weil es halt auch egal ist oder gar nicht nötig. Aber ich bin kein Arzt.
Ja. So, jetzt sind wir von den Sirens of Crisis und einem Mixtape hin zu Genderneutralität und sei, wer du willst, gekommen. Verrückte Welt. So entwickeln sich Gespräche. Crazy. Schau doch mal bitte auf deinen mitgebrachten Zettel. Also, wie gesagt, wann immer wir uns irgendeinen Quatsch einfallen lassen, schreiben wir das manchmal auf. Und zum Beispiel erinnere ich mich, also überhaupt der Grund, diesen Podcast zu starten, war, glaube ich, dass ich mit Chris und noch ein, zwei anderen irgendwie an einem Tisch saß und wir dachten uns, eigentlich ist es schade, dass der Quatsch, den wir hier den ganzen Tag labern, außer uns keiner hören kann, weil wir finden uns ja manchmal dermaßen witzig, dass wir nicht fassen können, dass das alles für uns alleine sein soll. Wir wollen unsere Witzigkeit mit der Welt teilen. So, ne?
Aber wir haben auch schon festgestellt, dass viele Ideen, die man im angetrunkenen Kopf unglaublich witzig findet, dann auch aufschreibt und vor Lachen kaum noch reden kann, am nächsten Tag mit einem leichten Brummschädel und mit etwas Abstand betrachtet, nicht mehr das Potenzial bieten.
Ist richtig. Und jetzt sitzen wir beide hier, trinken alkoholfreies Bier, denn wir schreiben Anfang März. Wir befinden uns beide tief in der nachkarnevalistischen Fastenphase.
Gute Christen, die wir sind.
Und gute Christen, die wir sind. Und lesen jetzt also quasi die bescheuerten Ideen, die wir vor einem Jahr mal im besoffenen Kopf hatten. Und finden wir sie noch lustig, Chris?
Ich muss sagen, nein.
Gut.
Also ich weiß, ein Punkt als Beispiel. Ein Punkt, über den viel gelacht wurde, den ich mal aufgeschrieben habe, war: Man könnte ja mal zu so einer Versteigerung von Koffern gehen, die irgendwo liegen geblieben sind. In der Bahn, am Flughafen oder sonst wo. Da gibt es, glaube ich, sogar Fernsehsendungen drüber. Man ersteigert sich so einen Koffer, macht den gar nicht auf, fährt zum nächstbesten Flughafen, natürlich weiter trinkend, nachts mit der S-Bahn von mir aus. Also so war das geistige Setting in der feuchtfröhlichen Situation. Und lässt den da schön stehen. Und dann geht man wieder. Einfach um ein bisschen Unfug zu stiften und mal ein bisschen Bewegung in alles zu bringen.
Einfach um mal so einen Einsatz zu provozieren. Ja. Dazu kann ich eine kleine Anekdote erzählen, die zwar nicht mir selber passiert ist, aber meinem Bruder, der mal mit dem Danilo zusammen Urlaub in Kuba gemacht hat. Das ist auch schon ein Weilchen her. Das Internet war noch nicht so richtig fortgeschritten und die beiden hielten es für eine wahnsinnig gute Idee. Einfach, man hat das früher gemacht, man ist zum Flughafen gefahren mit einem Portemonnaie voller Geld und einem Reisepass und Klamotten für so 1 bis 2 Wochen und hat dann am Flughafen die besten Last-Minute-Angebote, im wahrsten Sinne des Wortes Last-Minute, denn man hat ja erst eine Stunde vor Abflug gewusst, wo man hinfliegt. Sind die beiden also nach Düsseldorf, da gab es aber nichts. Und sind dann, wenn ich mich recht entsinne, nach Frankfurt mit dem Zug, weil man ihnen gesagt hat, da wären die besseren Angebote zu kriegen.
Ja.
Und da haben sie dann irgendwie nochmal so 18 Stunden rumhängen müssen, bis ihr Flug ging. So. Dann hingen die beiden dann also wahrscheinlich, wenn man Langeweile hat und es Bier gibt, dann trinkt man Bier.
Vermutlich.
Also Timo hat, wenn ich mich recht entsinne, in irgendeinem Bällebad geschlafen und der Danilo wahrscheinlich irgendwie auf Ronald McDonald oder so. Auf jeden Fall hatte der Timo dann auch seinen Koffer irgendwo rumstehen lassen. Weil den brauchst du halt nicht und der ist immer im Weg, wenn du irgendwas machen willst. Also stellst du ihn irgendwo in eine Ecke und hoffst, dass er dich nicht stört.
Das waren ja auch noch andere Zeiten. Das nicht so ein Drama, wie es das heute wäre.
Doch, offensichtlich schon. Denn als er das nächste Mal auf seinen Koffer guckte, war da Flatterband drumrum. Und die waren gerade drauf und dran, irgendwie so einen Roboter zu holen, der da mit einem Wasserstrahl drauf schießen sollte. Da ist er aus diesem Bällebad raus und hat geschrien, nein, das ist mein Koffer.
Könnte man diesen Roboter, der Koffer mit Wasser beschießt, denn auch stundenweise irgendwie mit so Euro-Münzen bedienen.
Also ich wollte nur sagen, das war vor 20 Jahren nicht die beste Idee und wahrscheinlich ist es heute auch nicht mehr so.
Ich kenne auch genug Geschichten von Leuten, die wegen sowas Flüge verpasst haben, die Gott weiß, was für Umstände hatten. Also es ist auf gar keinen Fall lustig. Aber das als Beispiel für eine Idee, die einem betrunken super vorkommt, haben wir auch nicht gemacht.
Was man zum Beispiel auch machen könnte, wäre zu einer Nutte zu gehen, zu bezahlen und dann ohne zu vögeln zu gehen.
Prellen.
Nuttenprellen Reverse quasi.
Ja, auch
einfach so, nur um den Gesichtsausdruck zu sehen.
Ja, wobei ich könnte mir vorstellen, das ist dann auch genauso weniger witzig, wie man sich das vorgestellt hat. Genau wie diese Pläne, die wahrscheinlich jeder schon mal geschmiedet hat. Wenn die Zeugen Jehovas bei mir klingeln, dann mache ich im Bärenfell auf. Ich singe mit Kopfstimme Stücke aus meiner selbstgeschriebenen Oper Hannibal Lecter. Und dann lade ich die erstmal ein und dann reden wir 2 Stunden Tacheles.
Das Problem ist, die klingeln nie.
Also bei mir haben sie schon mal geklingelt. Echt? Aber natürlich machen die keinen Termin und klingeln dann irgendwann. Und ich habe dann gerade die Hände im im Spül oder mach irgendwas anderes.
Ja, und der Stimmenverzerrer ist dann auch nicht zur Hand, wenn man ihn braucht.
Ja, vor allem die Nerven dann halt auf jeden Fall. Und ich will auch gar nicht mit denen witzig sein und irgendwie, natürlich könnte man sich noch schnell sein satanisches T-Shirt anziehen und die voll quatschen, aber ich will dann einfach, dass die abhauen und ich das weitermachen kann, weiß ich nicht, meine Ziege opfern oder was ich dann gerade tue.
Ich habe tatsächlich mal 20 Minuten mit einem geredet. Ich bin ja so ein wahnsinnig höflicher Mensch, ne? Ich kann, also selbst wenn Leute mich massiv nerven, habe ich Schwierigkeiten zu sagen, Alter, du nervst und ich gehe jetzt. Das war in der Mittagspause, ich ging im Rheinpark spazieren und der fuhr mit dem Rad an mir vorbei, blieb stehen und machte so den Eindruck, als hätte der einfach eine Frage. Und ich dachte, ja okay, der Typ will irgendwie was wissen, nehme mein Knöpfchen aus dem Ohr, sage, ja, was ist denn? Und dann hat er mich irgendwie innerhalb von 30 Sekunden, nachdem er irgendwas gefragt hat, in Gespräch verwickelt, was dann 20 Minuten dauerte. Und am Ende hatte ich so einen Zettel von den Zeugen Jehovas in der Tasche und ja, ich sollte mich bei ihm melden, habe ich nicht gemacht.
Ich habe auf diese Weise mal ein Buch über Buddhismus und Yoga in der Opladener Fußgängerzone gekauft.
Für wie viel?
Ich glaube 10 Mark oder Euro. Ne, ich glaube es waren noch Mark damals oder 30, wow. Ich weiß es nicht mehr.
Hatte der so ein Zöpfchen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die Situation ist ähnlich wie die von dir beschriebene, dass ich aus einem ganz kurzen Gespräch, das auch erstmal nicht verdächtig war, so schnell dazu gekommen bin, in dem Gespräch zu bleiben und dann am Ende auch das Buch zu kaufen, dass ich mir gedacht habe, Junge, ich merke gerade, wie ich übertölpelt werde und komme auch nicht raus.
Ja.
Vielleicht wäre das heute anders, ich war noch was jünger, aber das Buch habe ich noch.
Vielleicht war das auch nur so eine Verkaufsschulung. Vielleicht sollte der später mal Versicherungen verkaufen und dann war die Herausforderung quasi zur Abschlussprüfung zum Versicherungsvertreter, geh mal raus und verkauf dem Typen ein Buch über Buddhismus. Verkauf einem Punk eine Waschmaschine, verkauf einer...
Der stand auch nachher vorm Kaufhof mit so einem Mikro um den Hals und hat halt Gurken gerieben mit einer Gurkenreiberei.
Siehste, dann wissen wir jetzt, wo sein Karriereweg geendet ist.
Toll.
Die ganz großartig fand ich auch deine Idee, die ist wahrscheinlich auf irgendeinem Jahrmarkt entstanden, wo jemand, es gibt ja diese Stände, wo jemand mit einem ganz, ganz feinen Pinsel deinen Namen auf ein Reiskorn schreibt und dann kommt dieses Reiskorn in ein kleines Glasbehältnis mit einem Schraubdeckel und das kann man sich dann um den Hals hängen. Also dann ist dann also ein Reiskorn mit dem eigenen Namen drauf in einem Gefäß, das man um den Hals trägt. Und der Chris hatte die fantastische Idee, warum machen wir nicht einfach ihr Name auf einer Kartoffel?
Ich muss dazu sagen, die Idee, ich kann nicht mehr nachvollziehen, wessen Idee das war. Das kam mal bei uns in der Clique auf, in dieser Phase, wo die vermeintlich peruanischen Panflötenspieler die Kölner Fußgängerzone erobert hatten und eben auch diese ihr Name auf einem Reiskorn-Typen aufkamen. Ich weiß nicht, ich glaube, die waren nicht schon immer da. Und aber dann kam einer aus der Gruppe auf, können wir auch, wir machen es ein bisschen einfacher, dann nehmen wir uns ein Messer oder ein Kuli und dann machen wir ihr Name auf einer Kartoffel.
Da ist auch viel mehr Platz. Da könnte man zum Beispiel den Namen Annegret Kramp-Karrenbauer ganz bequem drauf unterbringen und müsste sich noch nicht mal groß anstrengen,
könnte
je nachdem, wie groß die Kartoffel ist.
Kann natürlich. Ja, bei Doppelnamen auch mehrere Kartoffeln nehmen, dann hat man so eine Kette, eine Kartoffelkette.
Ja. Achso, meinst du, wenn man so eine ganze, sagen wir mal, du hast eine sechsköpfige Familie, dann hast du für deinen Mann und für deine vier Kinder hast du dann jeweils eine Kartoffel um den Hals mit deren Namen. Das ist natürlich auch eine schöne
Vielleicht
Idee.
Wird das auch das neue Namen der Kinder auf den Unterarm tätowieren, dass man sich nicht mehr Justin und Kevin auf den Unterarm malt, falls man mal vergisst, wie seine Kinder heißen.
Achso, ich dachte, man tätowiert den Kindern seinen eigenen Namen auf die Unterarme, damit die nicht vergessen, wer Mama und Papa ist.
Dieses Kind gehört.
Ja.
Nee, aber da könnte man halt so Kartoffelketten mit den Namen seiner Liebsten machen. Family. Family first.
Was habe ich denn hier noch?
Also du sprachst eben von einem Katzenblock, da können wir natürlich anknüpfen.
Ja. Wollen wir jetzt schon zum Katzenblock? Ich war jetzt gerade noch bei genialen Geschäftsideen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, alkoholfreier Wodka. Ein klares, farbloses, geschmackloses Getränk, das nicht betrunken macht.
Ja.
Finde ich eine fantastische Idee. Jetzt kommen wir nicht wieder mit dem Wasserargument. Das bringt jeder. Es ist kein Wasser, es ist alkoholfreier Wodka.
Ich hatte so eine Riesenidee. Ach ja, es gibt einen, wir könnten das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal vorgeschlagen habe, würde aber gut in die Reihe passen. Wir könnten einen Spirituosenladen aufmachen. Es gibt einen einen schottischen Whisky, einen Single Malt, der heißt Laphroaig. Ich weiß nicht, ob es genauso richtig ausgesprochen wird, aber es schreibt sich mit O-I. Und der Einfachheit halber sage ich dir gerne Le Frog, wie der Franzose sagen würde, wenn er das englische Wort für Frosch benutzt.
Ja.
Und viele Leute kennen ja diese Getränke, die Lakritz auflösen. Kettenfett, schwarze Sau und all sowas.
Ja.
So, hier ist die Idee.
Obacht.
Man nehme den günstigsten Wodka oder Korn, wir müssen ja auch ökonomisch denken.
Ja, Korn.
Kaufen von Haribo diese grünen Frösche.
Ja.
Siehst, wo die Reise hingeht. Das wird der, der deutsche Single Malt. Lösen diese Frösche auf. Ich mache schöne Etiketten, wo Le Frog draufsteht.
Ja.
Und fertig ist die Laube.
Ja, klingt nach einer super Idee. Ich habe hier gerade noch eine Idee gefunden, die ist jetzt gerade zu Zeiten von Corona, kommt die mir ganz fantastisch vor. Stell dir vor, du kommst aus Niedersachsen nach Köln, um zu studieren. So, jetzt wirst du krank.
Stell dir vor, du kommst aus Niedersachsen.
Ja, das ist schon lustig genug. So. Jetzt stell dir vor, du wohnst hier in Köln, du kennst niemanden, bist vielleicht gerade erst hergezogen, hast mit dem Studieren angefangen, hast noch keine sozialen Kontakte. Du wirst krank. Was dir am allermeisten fehlt, ist ja Liebe und Fürsorge deiner Mutter. Die hat ja sonst Hühnersuppe gekocht.
Außer du bist Rapper. Dann brauchst du die Liebe und die Fürsorge deines Kontrahenten, dem
der
seiner
Mutter. Eines anderen, genau. Jetzt war meine Idee, Honorarmütter angebieten für Zugezogene. Also Leute, die kranke Zugezogene betreuen und bemuttern, bis sie wieder gesund sind.
Spätestens, wenn auf deinem Klingelschild Honorarmütter steht. Da bist du wieder bei der, die du vorhin ansprachst mit dem Prellen.
Honorarmütter.de ist, die ist bestimmt schon vergeben, die Seite.
Und da kann man natürlich, jeder Slogan fängt an mit deine Mutter. Deine Mutter kocht Suppe für mich.
Ja. Aber wo wir gerade schon bei Bandnamen waren, wir hatten, also nicht wir, das ist auch wieder eine Idee von Chris, vielleicht hast du sie auch geklaut, wer weiß. Aber wir kamen von verrückten Bandnamen und waren dann bei Rise Against. Und Chris schlug dann vor, eine Band zu gründen, die nur Lieder über Kartoffeln singt.
Und Nudeln.
Und diese Against Rice zu nennen.
Da, wo wir bei guten Geschäftsideen
sind. Das wäre die Stelle, wo ich die Lache einspielen würde.
Das war auch, da haben wir betrunken sehr drüber gelacht.
Sehr.
Against Reis.
Nur Lieder über Kartoffeln und Nudeln. Das ist einfach genial.
Gute Bandnamen, da gibt es ja viele. Wir kamen auch auf die Hurensöhne Mannheims.
Ja. Ist aber, glaube ich, auch schon mal verwurstet worden. Ist nicht ganz neu.
Dann, ich bin ja so ein bisschen auch unter anderem im Punkrock sozialisiert. Und im Oi gibt es ja unglaublich viele gute Ideen, die man da machen könnte. Zum Beispiel die Pumpkin Smash Skins.
Mm.
Siegfried und Oi mit großem Sieg, aber das ist natürlich dann Grauzone. Ne? Da muss man auch so ein bisschen Rechtsrock machen.
Erklären von Wortwitzen auf der Tonspur. Es wird nicht einfacher.
Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam. Wir haben es aufgeschrieben, Helene Flippers.
Auch schön.
Aber
also eine Mischung aus Flippers-Songs und Helene Fischer-Songs.
Entweder eine Frau singt Flippers-Lieder oder nee, Helene Fischer macht einfach Delfingeräusche.
Auch schön. Wenn ich das jetzt könnte, ich muss dann immer husten, wenn ich versuche, einen Delfin nachzumachen.
Versuch's nicht, weil es sicher schief geht.
Ich habe hier noch aufgeschrieben als Bandnamen die geplanten Totgeburten. Hm. Ganzen Roadies.
Ja.
Die feurigen Feigwarzen.
Das finde ich gut.
Warum auch immer. Die Vernunftstullen, das ist auch mal irgendwie in einem Chat zwischen uns entstanden. Ne? Da ging es darum, gehen wir essen und dann, nee, ich mache mir einfach nur eine Vernunftstulle.
Ja.
Ich mache mir ein Butterbrot, anstatt jetzt in
genau.
Die Frittenbude zu
Geld
gehen.
Geld sparen und gesünder leben.
Ja. Dann wollten wir als Nebenprojekt von Kawasaki immer noch Leberhaken machen.
Ja.
Die Lieder spielen, für die wir uns als Kawasaki schämen würden. Da ziehen wir uns dann Wendejacken an und Brillen und Perücken auf und treten dann als Leberhaken auf und spielen Lieder, für die wir uns nüchtern schämen würden. Und als Reminiszenz an die fantastischen Ramönsche, die wir ja auch sehr, sehr kennen und mögen, hatten wir noch überlegt, eine Rammstein-Coverband mit kölschen Texten, die Rammsteinsche.
Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben.
So, dafür hast du mich.
Hier könntet sein, Sche.
Oh Gott. Ach, jetzt geht das Kopfkino wieder an.
Das habe ich mir zum Beispiel nicht aufgeschrieben. Ich hatte schon drei Lieder fertig, verdammt.
Ah.
Aber das ist so ähnlich wie mit meiner guten Idee mit dem Wanderzirkus und der Freakshow. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Die langweiligste Freakshow der Welt zu pressen, so wie das früher war, weißt du, so komische Menschen, die man sonst eben in
die
Zeiten vor
Frau
YouTube.
Und so. Ja, okay.
Genau, und so kam ich auf, bei YouTube gibt es ja alles, also die Marktlücke wäre so eine Anti-Freakshow zu machen. Da waren zum Beispiel die Frau ohne Bart.
Wow.
Der Junge mit den Menschenhänden. Der große Zwerg. Der Mann, der Nägel kauft. Ja, wie gesagt, besoffen war das ziemlich lustig.
Vielleicht.
Ach, vielleicht sollten wir als zusätzlichen Hinweis an diesem Podcast anhängen, dass die Hörer sich vorher so einen reinstellen. Das könnte helfen.
Ja, wo wir jetzt hier eisern alkoholfreies Bier trinken seit
Klausthaler.
Lecker. Ja, ich glaube, mehr gute Geschäftsideen habe ich gerade nicht zur Hand. Aber wir sollten weiter aufschreiben. Am Ende kriegen wir doch wieder so einen Wanderzirkus zusammen mit eigenem Schnaps, der nicht betrunken macht.
Ja. Namen auf Kartoffeln
und noch unglaublich vielen Bands, die wir zu gründen haben.
Oh ja. Was machen wir mit all denen? Also, wenn wir Berufsmusiker wären, würde ich das ja verstehen, aber du hast ja neben den 5 Bands, in denen du Schlagzeug spielst und der Turbo-Jugend, die du verwaltest und den Mofa-Clubs, in denen du bist, hast du ja auch noch irgendwie ein Berufsleben und auch noch ein, man mag es kaum glauben, ein Privatleben neben dem Privatleben. Schläfst du?
Nicht so viel.
Nicht so viel, nicht, ne? So viel.
Also ich versuche auch immer noch mal hier und da Lücken zu finden für Schlaf oder halt private Beischlaf und Sozialkontakte.
Ja.
Meine Eltern sehe ich manchmal, meine Schwester auch manchmal, nicht so oft, aber ist halt auch, weil von denen keiner in meinen Bands spielt. Ne? Das ist ja selber schuld,
sagt man da. Das ist ziemlich doof geregelt eigentlich.
Ja.
Ich frage mich wirklich manchmal, wie Leute ihr Leben geschissen kriegen, die so ernsthafte Verpflichtungen haben. Ne? Meine einer kommt halt so von der Arbeit nach Hause und hat dann irgendwie vielleicht so einmal die Woche Probe und trifft sich ein, zweimal die Woche mit irgendwelchen Leuten und macht mal so ein bisschen Hausputz und im Sommer mal irgendwie was im Garten oder so, wenn es sein muss, oder man wäscht mal den Wagen. Und dann habe ich aber auch schon, wenn ich abends einen Termin in meinem Kalender habe, dann will ich schon keinen zweiten, weil dann denke ich schon so, oh, der ist aber ein voller Abend. Jetzt stell dir mal vor, du kommst um 17.30 Uhr von der Arbeit nach Hause, holst auf dem Rückweg schon die Kinder vom Judo ab, fährst dann die Große zum Krav Maga und dann holst du hinterher wieder den Kleinen vom Hockey ab, während zu Hause deine Frau schon die Yoga-Gruppe leitet. Wie kriegen Leute ihr Leben geschissen? Also ich frage mich das wirklich.
Also ich sehe ja bei unglaublich vielen Leuten, dass es geht. Also Leute, die so wie du und ich da sehr über ihre Freizeit verfügen können. Also das ist ja, uns geht es ja gut damit. Und wir sind, glaube ich, nicht die Mehrheit. Viele Leute haben 2, 3 Kinder, dann noch einen Hund, der vielleicht um Lock gebracht werden muss.
Ja.
Vielleicht noch ein Haus nebenher zu renovieren. Und da kennen wir selber auch genug von. Und die kriegen es ja auch gebacken. Und da werden dann wahrscheinlich einfach Prioritäten gesetzt. Als ich meine Wohnung renoviert habe, war halt auch alles andere hinten dran einfach. Ich glaube, das entwickelt sich dann einfach so und es kommt einem wahrscheinlich auch irgendwann einfach normal vor, dass man eben nicht um 7 am gedeckten Tisch sitzt und sich seine Serie reinballert, sondern dann hast du halt zu tun und bist dann froh, wenn du um 9 vielleicht mal eine halbe Stunde für dich hast.
Naja, aber du probst ja jetzt zum Beispiel auch nicht jede Woche mit jeder Band, ne? Das ging ja auch gar nicht, dann hättest du ja wirklich keine Zeit mehr für irgendwas anderes.
Es passiert leider, dass wenn Auftritte oder Aufnahmen anstehen, das immer alles gleichzeitig ist.
Natürlich.
Also dann habe ich so Wochen, wo ich 4, 5 Tage jeden Abend probe und dann auch immer erst um 10, 11 zu Hause bin. Da kommen dann andere Sachen natürlich zu kurz. Dann fällt es natürlich auch mal aus. Heute zum Beispiel hätten wir geprobt und wir proben nicht. Jetzt sitzen wir hier und gucken auch nicht Fernsehen.
Nee, sondern wir reden Dinge, von denen wir glauben, dass es irgendjemanden interessiert. Finden wir dann raus, ob das wirklich so ist. Aber was mich gerade noch gefragt habe, ein Schlagzeug ist ja auch ein denkbar beschissenes Instrument, um es mal eben so irgendwo mit hinzunehmen.
Ach, das geht.
Und jetzt hast du wahrscheinlich nicht für jede Band, in der du spielst, ein eigenes Schlagzeug, aber die proben ja alle in unterschiedlichen Räumen, zumindest die meisten.
Mhm.
Also bedeutet das, dass du relativ viel und oft dein Zeug auf- und abbaust und von A nach B schleppst, stimmt's?
Bei Auftritten oder Aufnahmen. In der Tat probe ich in 3 verschiedenen Räumen, in denen auch 3 verschiedene Schlagzeuge stehen, von denen 2 mir gehören. Ja, so läuft das. Also eigentlich im Moment sind sogar 4 Räume mit 4 verschiedenen Schlagzeugen. Aber das interessiert, glaube ich, niemanden.
Wow.
Ich habe aber gerade jetzt vor kurzem tatsächlich überhaupt erst ein zweites Schlagzeug angeschafft, weil das nötig wurde. Da gab's, es gibt natürlich auch in Proberäumen, wo noch andere Bands drin sind, wo man sich eins teilt,
ja,
etc. etc.
Ja, also auf jeden Fall, wenn ich euch einen Tipp geben darf, werdet Sänger oder spielt die Blockflöte. Das ist auf jeden Fall besser für den Rücken.
Aber beim Schleppen auf jeden Fall.
Beim Schleppen auf jeden Fall. Und auch für die Nachbarn. Also Nachbarn mögen Schlagzeuger einfach auch nicht so gerne wie Flötisten.
Dieser herrliche Witz, wo den Typ erzählt, völlig unverschämt, hat mein Nachbar nicht neulich, Mittwochmorgens um 3 Uhr rausgeklingelt. Fällt dem verdammten Idioten ein. Zum Glück, zu dem sein Glück, war ich noch wach und habe Schlagzeug geübt.
Um 3 Uhr morgens.
Fällt dem ein. Wahnsinniger.
Du könntest jetzt an der Stelle mal erklären, was denn überhaupt die Turbo-Jugend ist, warum es sie gibt, seit wann und was man macht, wenn man in der Turbo-Jugend ist. Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, was das ist.
Das ist der Fanclub einer norwegischen Rockband, die Turbo Negro heißt, daher leitet sich der Name ab. Und ja, so wie bei Kiss gibt es die Kiss Army, bei, weiß ich nicht, Wolfgang Petri gab es die die Zottels oder ich habe keine Ahnung, wie die Leute heißen. Also einfach so ein klassischer Fanclub, wie es das so früher gab. Und das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dass es tatsächlich in den meisten größeren oder auch kleineren Städten so Ortsgrüppchen gibt, die sich durch das Tragen derselben Jacke erkennbar machen. Und da gibt es halt auch viel Netzwerkerei. Also ich habe, abgesehen davon, dass man natürlich die Liebe zu einer bestimmten Art von Musik und besonders dieser Band teilt, sehr viele nette Leute darüber kennengelernt, auch ganz über den Globus verteilt und man lernt viele, viele, viele neue Leute und auch viele neue Bands kennen, weil man halt so ein gemeinsames Thema da hat. Und es ist jetzt in den letzten Jahren allerdings ein bisschen ruhiger geworden. Die Band verändert sich auch mit jeder Platte. Da gibt es natürlich immer so eine gewisse Fluktuation.
Ist das denn immer noch so, dass wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendeine Band, die du gut findest, spielt in Osnabrück und du würdest die gerne sehen, dass du dann erstmal bei der Turbo-Jugend Osnabrück fragst, ob jemand da auch hingeht und ob du da vielleicht irgendwo pennen kannst?
Sowas kommt vor, ja.
Ja.
Oder zum Beispiel auch, dass eben, wo du Osnabrück sagst, es gibt ein Festival in nicht unweit von Osnabrück in Hagen am Teutoburger Wald, nicht mit dem nordrhein-westfälischen Hagen zu verwechseln. Mhm. Das ist aus so einer Turbo-Jugend-Party entstanden. Das heißt mittlerweile Stockrock, findet jedes Jahr im April statt. Ist immer großartig. Das hat jetzt direkt auch gar nichts mit diesem Fanclub zu tun, aber man ist wie so ein Klassentreffen. Man trifft natürlich Leute aus der ganzen Republik und von weiter weg und es spielen in der Regel Bands, die im weitesten Sinne irgendwie so ein bisschen Konsens sind. Das kann von Independent bis kräftigste Metal alles Mögliche sein und da haben wir zum Beispiel auch schon mit zwei in meiner Bands spielen dürfen, eben über diese Kontakte, die man dann hat und man kennt sich und man hat Schlafplätze oder man lässt andere Leute bei sich übernachten und das
also es wird genetzwerkt, es wird getrunken, es wird gefeiert. Es gibt die jedes Jahr die Welt-Turbo-Jugendtage. Die gehen 2-3 Tage in Hamburg.
Das ist immer ein längeres Wochenende. Das zentrale Programm sind natürlich dann freitags und samstags Konzerte, die anberaumt werden. Es ist auch nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder eben die Band Turbo Negro dabei. Aber das fängt oft schon mittwochs und donnerstags an mit gemeinsamem Minigolf, mit Hafenrundfahrten und sonntags Mexikaner trinken und allen möglichen albernen Spielen. Das nimmt sich halt auch nicht so ernst wie so ein Motorradclub zum Beispiel, auch wenn es gerne so auftritt. Und dann gibt es halt, da laufen dann erwachsene Männer mit Bart und Tütü rum und
Fotos sind immer sehr schön anzusehen. Überhaupt, wenn 200 Leute mit denselben Kutten irgendwo rumlaufen, das ist schon beeindruckend irgendwie, ne?
Naja, aber es hat eben nicht diesen Gestus, dass man jetzt besonders gefährlich und gangmäßig aussehen will, sondern es nimmt sich alles nicht so ernst.
Ja, das war auch, glaube ich, der Grund, warum man mich dazu überreden konnte, wobei ich ja gestehen muss, dass meine Aktivitäten in der Turbo-Jugend auch wenn sie jemals stärker vertreten waren, dann sind sie auch stark eingeschlafen.
Aber da gibt es bei vielen eine Fluktuation.
Ja, ja. Aber finde es immer wieder beeindruckend, dass du nicht aufgibst, dich drum zu bemühen und immer wieder Sachen auf die Beine zu stellen und Nachtwanderung hier und gemeinsames Minigolf spielen da und es finden sich ja immer mal wieder welche zusammen. Ich wüsste, glaube ich, aktuell, wahrscheinlich kenne ich einen Großteil der Leute, die heute da drin sind, noch gar nicht persönlich.
Ach, da hat sich aber in den letzten Jahren nicht sehr viel getan. Die meisten kennst du, glaube ich, auch. Und es ist in der Tat auch so in den letzten 1-2 Jahren etwas ruhiger geworden. Ich glaube, so die Nachfrage ist nicht so groß. Es sind auch nicht viele neue Leute wirklich dazugekommen. Und es gab halt so eine Phase, eben so frühen 2000ern, wo man sich automatisch irgendwo getroffen hat. Wenn zum Beispiel Peter Pan Speedrock aus den Niederlanden in Köln gespielt haben, dann brauchte man sich da gar nicht verabreden. Dann ging man dahin und traf 50 Leute, die man kennt und da die eben selber auch Mitglied dieses Fanclubs sind, war das so eine Selbstverständlichkeit, dass man dann da ist. Und da wurde sich gar nicht verabredet. Und so hat sich bei uns das ja auch ein bisschen gefunden, dass man gesagt hat, wir hängen eh bei jedem Konzert zusammen rum und wir treffen uns immer alle in derselben Kneipe oder im selben Club oder bei derselben Show. Und das ist halt weniger geworden. Jetzt hören alle Cloud-Rap, nehme ich an.
Ja. Und die Internetseite der Turbo-Jugend Opladen wurde ja auch seit 2008 wahrscheinlich nicht mehr überarbeitet.
Also es gab eine Weile noch Fotosammlungen, aber das ist zum Beispiel auch abgelöst worden. Das
von Forum, ja.
Das alte Forum gibt es schon nicht mehr. Und diese, also man hat ja auch gar nicht mehr so richtige Homepages. Bands ja eigentlich auch nicht. Dann hast du deine
ja
Bandcamp-Seite und irgendeinen Blog vielleicht noch, aber
jetzt sind wir wieder bei Opa erzählt vom Krieg, aber wir hatten ja damals nichts. Es gab ja noch kein Facebook und kein nichts, ne?
Ja, oder so Seiten, wo das halt mal eben easy ging, dass man sagt, ich bringe hier meine Platte oder sowas raus als Musiker und dann kann man die auch direkt da kaufen und bestellen und das wird alles so abgewickelt. Das hat sich ja auch erst entwickelt mit der Zeit.
Wir haben uns unsere sozialen Netzwerke noch selber geschaffen.
Am Schulhof haben wir uns verabredet.
Ja, mit Ketten.
Barfuß durch den Schnee, 10 Kilometer zur Schule. Baumrinder haben wir gefressen. Wir waren ja froh, wenn wir Hunger hatten. Wir hatten ja nichts. Nichts hatten wir.
So, schön. Jetzt sind wir in dem Modus, den ich sehr mag.
Ich wollte übrigens auch vorschlagen, ob wir nicht direkt zum Anfang über Kacken reden wollen, weil wenn sich Jungs unterhalten, endet man ja eh irgendwann immer dabei, um das schon vorwegzunehmen.
Ist auffallend richtig. Ich arbeite ja mit zwei bezaubernden Damen zusammen im Büro und selbst wir reden in letzter Zeit verstärkt übers Kacken. Also irgendwie, vielleicht liegt es auch an mir. Aber es ist tatsächlich, kürzlich haben wir noch über Rock am Ring gesprochen. Ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr da, aber das letzte Mal, als ich da war, war noch in Mendig, als es da auf diesem ehemaligen Militärflugplatz ausweichmäßig stattfand. Mhm. Und wir waren auf diesem Caravan-Zeltplatz und fuhr dann jeden Morgen so eine Kolonne rum mit so einem Kirche auf Rädern und hat diese Dixie-Klos halt sauber gemacht und leer gepumpt und so. Und jeder wollte der Erste sein, der auf dieses frisch gereinigte Klo geht. Du sahst also diesen Wagen anrollen und hörtest im ganzen Quadrat, wo unser Wohnwagen stand, hörtest du die Espressomaschinen angehen.
Die Gürtel schnallen, klatschen laut auf.
Zigaretten wurden gezündet. So, ne? Jeder wollte die Mission rohrfrei als Erster starten.
Rizinus-Shots.
Und dann begann der große Run. Und wenn du dann es geschafft hast, als Erster auf so ein jungfräuliches Dixie-Klo zu gehen, das kommt einem gewöhnlichen, wassergespülten Klo ja dann doch fast nah. Ne? Also wenn du nicht den Ekel hast, haben musst, dich in irgendwas reinzusetzen, das ist schon schön. Aber siehst du mal, wie mit was für kleinen Dingen man Männern Freude machen kann. Ne? Gib ihnen einfach eine Möglichkeit zu kacken und sie sind dein bester Freund.
Das müssen ja Männlein wie Weiblein alle, der König und der Bettler.
Nein. Aber Frauen machen AA?
Ich nehme an.
Nein, ach Chris, da bist du aber einem Irrtum aufgesessen. Ich glaube nicht, dass Frauen das auch machen.
Also, als es noch Videotheken gab.
Ja. Oder,
nee, aber ich glaube, es wird einfach vielleicht weniger ein Thema draus gemacht. Stelle ich mir vor. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie Frauen untereinander darüber reden hören.
Ich glaube, wenn wir dabei sind, reden die anders. Ich glaube, wenn die alleine sind, reden die vielleicht auch mal übers Kacken.
Das ist ja wie dieses Mysterium mit Frauen gehen immer zu zweit aufs Klo und warum und was reden die da und koksen die alle? Nee, kann nicht sein.
Nee, ich glaube, die gehen einfach nicht gerne alleine. Frauen sind einfach soziale Wesen und die sind einfach gerne in Gesellschaft. Sogar bei so Sachen, wo man eigentlich lieber alleine ist. Aber wo du gerade Videotheken sagtest, es macht demnächst in Opladen die vorletzte von zwei verbliebenen Videotheken macht zu. Ne? Der Video Orbit schließt bald.
Ach.
Und ich wusste schon gar nicht mehr, dass es den gibt. So sehr tangiert mich das. Aber ja, das Konzept Videothek ist natürlich von gestern und kann so nicht überleben zu Zeiten von Netflix.
Die Videostube, die war ja bei mir in der Straße zuvorletzt und danach am Marktplatz.
Am Marktplatz
falls sie dann noch so hieß, das weiß ich gar nicht mehr. Und die hatten ja auch Räumungsverkauf, da habe ich nochmal, ähnlich wie mit den Kassetten, nochmal so doch 3-4 DVDs kaufen müssen, weil es unglaublich günstig war und ich manche Sachen auch einfach so aus einem Sammlertrieb heraus noch haben möchte. Ich muss jetzt nicht die Hütte voll mit Filmen haben, im Moment ist ja bei den meisten, glaube ich, auch eher so, dass man seine ganzen CDs und Filme rausschmeißt. Ja,
alles, was du hier siehst, ist nur noch reine Deko und steht da rum, weil ich mal Geld dafür bezahlt habe. Aber
guckt mal in eure Kopfhörer. Ja, schwenken wir mal hier durch den Raum.
Mein linkes Ohr. Die einzige DVD, die hier regelmäßig abgespielt wird, ist die Bettwurst. Weil ich immer wieder Leute finde, die den noch nicht kennen und die werden dann gezwungen, die Bettwurst. Dazu kann ich noch eine schöne Videostubengeschichte erzählen. Es war schätzungsweise 96, 97, 98, sowas um den Dreh. Wir gingen mit 3-4 Leuten in die Videostuben und sagten, pass auf, wir sind zu viert. Wir haben bewusstseinserweiternde Substanzen und eine Kiste Bier. Wir wollen einen schönen Abend haben. Was kannst du uns empfehlen? Und da gab es diesen einen Typen mit den langen schwarzen Haaren. Ich weiß nicht, ob du dich an ihn erinnerst.
Es gibt immer diesen einen.
Der arbeitete ganz lange in den Videostuben.
Ja, ich weiß aber, wie
du meinst. Und der war wirklich ein wandelndes Lexikon. Und der guckte uns in die Augen und wusste genau, was wir brauchen und sagte, ihr Jungs seid bereit für die Bettwurst. Und legte uns den so, schob uns den wie Koks über die Theke und nickte dabei so gewinnend. Und wir hatten den Abend unseres Lebens. Es ist der bescheuertste Film. Kennst du ihn?
Ja.
Das hast du jetzt nur gesagt, damit ich dich gleich nicht zwinge, ihn zu gucken. Ne?
Nee, ich glaube, du hast ihn mir schon mal gezeigt.
Wow, du armer Kerl. Ja, es gibt bei YouTube gibt es eine 12-Minuten-Version davon. Da ist alles drin, was den Film ausmacht. Bloß die Längen, die fehlen halt dazwischen. Ne? Also dieser Film zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er halt völlig stumpfe Dialoge hat, talentfreier Schauspieler und kein Drehbuch. Aber das Ganze wird halt einfach gestreckt durch unfassbare Längen und immer wiederholende Wiederholungen. Also nicht nur, dass du der Frau 3 Minuten dabei zuguckst, wie sie ihre Wohnung saugt, sondern sie sagt dabei immer dieselben Dinge und sie haben überhaupt nichts mit der Story zu tun und sie bringen dich nicht weiter. Also es ist ein furchtbarer Film. Aber es gibt sogar Teil 2 auf dieser DVD, den habe ich bis heute noch nicht geguckt. Die Berliner Bettwurst. Ich weiß noch nicht, ich glaube, den Dieter werde ich irgendwann mal dazu zwingen. Der ist nämlich auch ein großer Bettwurst-Freund, den mal mit mir zu gucken.
Dein Bruder hat mir den fantastischen Film Gasthaus Paradiso vorgestellt, den wir auch auf verschiedenen Fäden, immer wenn es dann zum Ende hinging und der Pegel stimmte und die Stimmung aber so ein bisschen am Bröckeln war, also jetzt gucken wir Gasthaus Paradiso.
Ja.
Ich habe ihn, glaube ich, noch nie zu Ende geschafft, aber ungefähr schon 10-mal angefangen. Und so die erste Hälfte reicht auch. Also entweder ist danach die Party ganz im Arsch oder der Film reicht dann halt auch tatsächlich. Also der muss gar kein Ende haben.
Ach, schön. Ja, die guten alten Videostuben. Was war das früher noch schön, ne? Da ist man samstagsabends dann dahin gefahren, hat sich 2 Filme ausgesucht. Das hat dann immer 1 Stunde gedauert. Heute ist es eigentlich nicht anders. Heute sitzt du vor Netflix, füllst deine Watchlist mit Sachen, die du irgendwann mal gucken willst. Und wenn du dann so weit bist, sagst du, oh, jetzt bin ich eigentlich zu müde. Lass uns einfach eine Folge Big Bang Theory gucken und dann gehen wir schlafen. Oder wir gucken zum 18. Mal Pastewka oder so.
Ich stelle aber auch fest, dass man anders sieht. Und man hat auch immer dann noch irgendwie das Telefon in der Hand dabei und man guckt nicht mehr so am Stück.
Nur dafür gibt es übrigens diese 10 Sekunden Rücksprung-Taste, weil die Leute ständig auf ihr Telefon gucken und sagen, oh, was war jetzt gerade, das habe ich verpasst, mach mal zurück.
Also ich glaube, das Guckverhalten ändert sich, auch mit Musik. Also es gab Zeiten, wo wir vom Plattenladen gewartet haben, dass der aufmacht. Jetzt nicht die ganze Nacht mit so Schlangen, wie jetzt, wenn das neue iPhone rauskommt, aber tatsächlich wussten wir hier, Magma, Gott hab es selig, in der Birkenbergstraße hatte neue Platten. Der macht dann das Schild sagte, glaube ich, 10 und der kam dann schon mal ein bisschen später.
Oder man ist zum Hertie gefahren, die hatten auch eine gute Plattenabteilung.
Auch das, ja. Oder tatsächlich Platten. Ich weiß, für manche Sachen musste man von Leverkusen nach Köln fahren, weil es einfach kein Fachgeschäft dafür gab. Obwohl wir in der Primetime, glaube ich, 3 oder 4 Plattenläden allein im Opladener Stadtteil hatten. Jetzt 0.
Nochmal Opa erzählt vom Krieg, aber ich habe tatsächlich letztens auch bei irgendeinem Podcast erzählte das jemand, was Musik früher für eine Bedeutung hatte. Du wusstest, was war das, donnerstags oder wann kamen die neuen Platten raus? Mhm. Oder freitags, keine Ahnung. Dann, also du musstest aus dem Haus gehen, ne? Du musstest Geld abheben oder wahrscheinlich bist du noch, weil es noch keine Geldautomaten gab, zur Sparkasse gegangen und hast von deinem Sparbuch 20 Mark abgehoben.
Doch, ich glaube, Geldautomaten gab es schon, aber man hatte vielleicht keine EC-Karte.
Ja, wahrscheinlich. So, und dann hast du dir deine beste Hose und dein coolstes T-Shirt angezogen, weil du bist ja in die Stadt gegangen, du wolltest gesehen werden, so, und dann bist du mit dem Bus dahin gefahren, hast dir dann die Platten, von denen du gehört hast, hast du vielleicht mal reingehört, weil du da so eine Teststation hattest, wo man mal so die Nadel auflegen konnte. Dann hast du überlegt, so, ich habe 20 Mark, davon kann ich mir nur eine Platte kaufen. Welche von den dreien soll es jetzt sein? Hast die wie den Heiligen Gral nach Hause getragen, die zu Hause aufgelegt. Und dann hast du eigentlich zwei Tage lang nichts anderes gemacht, als diese Platte rauf und runter zu hören, die Texte auswendig zu lernen und dir dieses Cover anzugucken und dir, keine Ahnung, vorzustellen, wie du wohl aussähst, wenn du diese Hose tragen könntest, die der Typ da anhat oder so. Und was machst du denn? Heute läuft Musik nur noch so nebenbei und es ist so, ja, das mache ich so beim Kochen oder beim Putzen oder...
Ja, aber
man nimmt das ganz anders wahr, ne?
Aber das romantisiert natürlich auch den Umstand, dass es einfach nichts anderes gab. Also ich habe auch Stunden in Plattenläden, also meine, Opa erzählt vom Krieg, meine ersten Tonträger waren tatsächlich Schallplatten und ich glaube, den CD-Player habe ich 91 gekauft und dann natürlich auch entsprechend die ersten CDs. Wobei die allererste war tatsächlich bei Video Orbit ausgeliehen.
Du erinnerst dich noch an deine erste Schallplatte?
Also die erste in meinem Besitz war, glaube ich, tatsächlich eine 7-Inch, damals sagten wir Single von Rolf Zukowski.
Wow.
Es gab auch David Hasselhoff und dann so ab den 90ern auch so Metallica, Nirvana, so Zeug.
Also, aber nee, ich meine so die erste, die du selber gekauft hast, kannst du dich daran noch erinnern?
Ich glaube, ich habe, nee. Also ich erinnere mich an so die ersten, das waren so verschiedene und es gab auch mal Sachen, die ich bestellt habe. Also ich habe zum Beispiel das Hey Stupid Album von Alice Cooper habe ich noch als Vinyl 12-Inch Album, LP, Langspielplatte. Und dann kam halt so, wie gesagt, 91 war das, wo das dann mit den CDs mehr wurde. Du hattest ja auch nicht, weiß ich nicht, YouTube oder sowas. Also die meisten Senioren unseres Alters, ältere Leute,
WDR2,
kennen natürlich WDR2. Noch Mitschneiden aus dem Radio. Dann sitzt du mit deinem Kinderkassettenrekorder da und nimmst halt Lieder aus dem Radio auf. So habe ich AC/DC kennengelernt. Ja. Ich hatte eine Kassette, da waren Roxette und Hell's Bells von AC/DC hintereinander drauf. Was auch heute noch bei mir so vorkommt, dass ich solche Sachen hintereinander höre.
Roxette ist jetzt auch mein Stichwort. Das war nämlich, soweit ich mich entsinnen kann, die erste Platte, die ich mir selber gekauft habe. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es, ich glaube, es war The Look. Also die Single, die Vinyl-Single von The Look müsste so die erste Platte gewesen sein, die ich selber gekauft habe. Und ich erinnere mich auch noch, dass, die hatte der Nilo mir, glaube ich, mal zum Geburtstag geschenkt, die Toten Hosen Kreuzzug ins Glück, Doppelalbum, wo die Biermöselblasen noch drauf sind. Das ist auch eine der früheren Platten, die ich besaß. Und ich habe auch mal, da war ich noch so in dem Alter, irgendeine AC/DC-Single gekauft. Aber ich erinnere mich gerade nicht, welche das war.
Ich erinnere mich, dass die ältere Schwester einer Kindergarten-Kommilitonin, wie sagt man?
Kommunistin.
Kindergartenkommunistin mir, das waren glaube ich auch Hosensachen von Schallplatte, die sie hatte, auf Kassetten überspielt hat. Und das waren somit die ersten Sachen, die ich dann auch ziemlich laut gehört habe, wo die Mutti reinkam und sagt, das kannst du mal ein bisschen leiser machen. Nicht, weil das so furchtbare Musik war, sondern weil ich einfach so laut gehört habe.
Du hattest aber auch keine älteren Geschwister, ne?
Nee.
Die tragen ja auch maßgeblich zur Sozialisation bei. Also ich habe dadurch, dass ich einen 3,5 Jahre älteren Bruder habe, der hat mich halt an die Ärzte, die Toten Hosen, die abstürzenden Brieftauben und so herangeführt. Und ich habe kürzlich mal gehört, dass der eigene Musikgeschmack sich so im Alter von 12, 13 manifestiert. Also das, was man zu der Zeit hört, das hört man wahrscheinlich auch noch, wenn man erwachsen ist.
Also ich weiß, dass ich auch in der Plattensammlung meines Vaters viel gewildert habe und da gab es von Beatles bis Black Sabbath viel, aber auch so alte 50er Jahre Connie Francis und Peter Kraus Schlager Sachen. Die waren dann irgendeinem Buchclub Mitglied und mussten jeden Monat irgendwas bestellen. Dann gab es halt diese Plattensammlung.
Der Weltbild Verlag.
Vermutlich, eins von diesen. Sowas, ja. Und da bin ich auch sehr durcheinander sozialisiert worden. Also von Gitarrenmusik à la Deep Purple und Black Sabbath bis eben hin zu Schlager. Und es hat alles seine Spuren hinterlassen.
Du hast eine jüngere Schwester, konntest du die beeinflussen?
Ich fürchte ja. Die hat aber auch Sachen mitgenommen aus einer Phase, wo ich heute gar nicht mehr so viel von höre. Also die hat auf jeden Fall auch einen sehr eigenen Musikgeschmack entwickelt.
Was ja gut ist.
Das würde ich nicht mir alleine auf die Fahne schreiben, aber vielleicht, wenn ich ein Raver gewesen wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen, wer weiß.
Ja. Die letzte Platte, die du gekauft hast?
Ich habe 3 CDs gekauft im Saturn in Leverkusen, Mitte, in Wiesdorf, wie wir Eingeborenen sagen. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir da waren. Ich habe also auf dem Wühltisch, also eigentlich ist ja mein Plan auch eher nicht neu dazu zu kaufen, sondern Sachen abzubauen.
Ja.
Aber da gab es den Soundtrack von The Big Lebowski. schön. Da ich auch mit einem lieben Arbeitskollegen zu Karneval er als der Dude und ich als Walter Sobchak uns verkleidet haben.
Das sah wunderschön aus.
War es notwendig, auch diese CD zu besitzen. Hätte man natürlich auch alles irgendwo bei Spotify hören können, aber das ist dann sowas, wo ich das auch haben möchte.
Ja, auch die DVD davon gehört in jeden Schrank, finde ich.
Zum Beispiel.
Wenn mal das Internet zusammenbricht und es nur noch einen Film gibt, den ich gucken kann, dann möchte ich, glaube ich, dass es Big Lebowski ist.
Das, also ich habe zum Beispiel keine Bibliothek. Viele Leute hatten ja früher immer so im Wohnzimmer ihre Bücher aufgelistet, die man ja nur auch nicht jeden Samstag rauspackt.
Nee.
Aber Filme, so eine kleine Filmsammlung, auch wenn ich bei Leuten zu Besuch bin und ich sehe, was die da für Platten im Schrank stehen haben.
Das ist der wichtigste Indikator.
Hilft mir das mehr, als wenn die mir vorlügen, was das für geile Leute sind.
Ja.
Lügen noch alle. Nein, die lügen noch, wenn die das Maul aufmachen.
Zeig mir deine Plattensammlung und ich sag dir, wer du bist.
Kenn doch die Brüder.
Ja.
Ja, genau, drei CDs. Das andere war ein frühes Werk von Anthrax. Und die letzte oder vorletzte Soloscheibe von Chris Cornell, Gott hab ihn selig.
Oh.
Also auch drei grundverschiedene Musikarten. Und ja, die sind mir so in den Wagen gesprungen, weil die alle gut und günstig waren. Und ja, die habe ich dann gekauft.
Meine letzte war von Finn Kliman, das Album. Was ist denn jetzt? Nee, nie. Nie hieß es. Und das war ja auch wieder so eine verrückte Sache. Er hat ja keine Plattenfirma gefunden, die das mit ihm machen wollte. Also hat das selber einfach in Eigenregie gemacht und hat gesagt, so, ihr könnt die jetzt vorbestellen und ich produziere die einmal und die wird nicht nachproduziert.
Das hat er bei der ersten auch schon so gemacht, ne?
Das war die erste. Die zweite ist noch gar nicht draußen. Die kommt jetzt demnächst erst.
Ach, okay.
Und ich weiß nicht, ob er das nochmal genauso durchzieht. Aber die ist auch wunderschön. Das ist das schwerste Vinyl, was man pressen kann. Das ist ein richtig dickes Ding aus grünem, halbdurchsichtigem Vinyl. Wunderschöne Scheibe. Habe ich noch nie aufgelegt. Ich habe nur den Download-Code benutzt, um es mir runterzuladen. Und die Platte liegt da und weiß ich nicht, vielleicht wird sie irgendwann mal was wert. Aber auf jeden Fall werde ich sie in Ehren halten.
Aber du hast einen Plattenspieler?
Ja, ich habe einen Plattenspieler. Und danach habe ich sogar noch von Brass Against auf dem Konzert in Köln habe ich die Platte von denen auch gekauft und mir noch signieren lassen von der wunderschönen Posaunistin Mariel Bilston. An dieser Stelle ein Heiratsantrag von mich an dich.
Nils, wieso heißt es denn Posaune, wenn man sie mit dem Mund spielt?
So, jetzt ist auch schon ganz schön spät geworden. Guck mal, wir haben schon eine Stunde gequatscht. Eigentlich war ja die Vorgabe, dass ich das hier nicht länger als eine Stunde mache. Das hört sich doch sowieso niemand an. Dann lass uns doch lieber die restlichen Themen ein anderes Mal aufarbeiten. Man muss sich ja auch immer noch was in der Hinterhand halten.
Na gut.
Oder möchtest du vielleicht noch einen Punkt von deiner Liste oder sind die alle abgefrühstückt?
Ich würde gerne eine Sache noch machen.
Ja, bitte.
Ich habe nämlich, was ich mir aufgeschrieben habe, und vielleicht habe ich das auch schon mal vorgeführt.
Das Katzenpiano, das habe ich den Leuten versprochen.
Das Katzenpiano bringe ich auch gerne noch im Anschluss, aber Katzen ist auch ein Stichwort. Das Stichwort hieß Spaß mit Google Translate.
Ja.
Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Es geht um Deutsch und Altchinesisch. Jetzt ist mein Altchinesisch nicht so flüssig, deswegen habe ich, ich weiß auch echt nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe mit Wörtern und Sprachen rumgeeiert. Jedenfalls bin ich auf diesem Weg auf das Wort Katze gestoßen, das auf Altchinesisch wunderschön klingt. Zum Vergleich, ich hoffe, man kann das jetzt hören.
Katze.
Das ist das deutsche Wort.
Katze.
Ja, so oder so ähnlich. Jetzt wollen wir mal hören, wie das auf Chinesisch heißt.
Mao.
ich mach noch mal.
Mao.
Ist das groß?
Großartig.
Schreibt sich auch so M mit so einem mit so einer Welle auf dem A und ein O. Das sind natürlich keine chinesischen Schriftzeichen, das erkennt der Kenner sofort.
Natürlich.
Aber?
Ja, wie sollte man eine Katze auch anders nennen, ne?
Das ist das Logischste.
Ja.
Das Eindeutigste. Katze, Chinesisch ist so einfach.
Gibst du mal bitte Hund ein, wenn das jetzt Wuff heißt, flipp ich aus.
Ich glaube, das hatte ich probiert und das hat dann nicht geklappt.
Ja, der Hund heißt wahrscheinlich
Die 23. So, ist er, oder?
Hund.
Ist auch eine beliebte Beleidigung mittlerweile. Früher war es ja einfach ein Haustier.
Du Hund.
Kütnit.
Kau.
Das kommt einem Wow schon.
Also es schreibt sich G-O-U, auch das O mit der Welle wieder. Wenn man das schnell und oft macht, kommt da vielleicht auch, ich guck nochmal. Ein sehr trauriger, sehr kleiner Hund, ein bisschen übergewichtig und
ja.
Also Katze ist schon lustiger.
Ja. So, anstelle der Abspannmelodie, die ich jetzt spielen würde, finde ich, sollte der Chris uns eine kleine Kostprobe von seinem Katzenpianospiel geben.
Ach, ich bin gar nicht vorbereitet. Das habe ich so lange nicht mehr gemacht.
Das alte Ding. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich schon mal. Und bis auf ein nächstes Mal mit Christian Manske und vielen anderen interessanten Gästen.
Danke sehr.
Allerliebst. Ein Festival der Unlustigkeiten und Insider-Jokes, die außer den beiden hier niemand verstehen wird. Es ist hoffnungslos, Leute. Es ist absolut hoffnungslos. Aber hey, ihr sitzt hier und hört euch das an. Ihr habt offensichtlich nichts Besseres zu tun. Ja, was machen wir jetzt? Ich lade mir dieses Katzenpiano runter und dann werde ich den Rest des Abends darauf rumdudeln. Das ist das einzig Sinnvolle, was ich aus dieser Folge für mein weiteres Leben mitnehmen werde. Ja, und vielleicht höre ich mir mal Turbo Negro an.